Ja. Also ihr habt schon gehört, ich bin gebeten worden, über den Heiligen Geist zu sprechen, und das tue ich sehr, sehr gerne, weil er so wunderbar ist und weil es so gut tut, einfach immer wieder sich daran zu erinnern, wer er ist und was er tun will in unserem Leben und wie wir mit ihm leben können und was wir alles für einen Segen durch ihn haben. So, wir gehen das Wort Gottes, haben hier 3 Einheiten heute pro Tag. Vielleicht am Ende werden wir das sagen, und vielleicht denke ich, werde ich auf jeden Fall einrichten, ob Fragen da sind, werden wir sehen, aber es wird Gelegenheit geben, Fragen zu stellen dann noch. Okay, so, das ist so, was wir vorhaben. Also, lasst uns hineingehen in das wunderbare Wort Gottes und studieren, ein bisschen anschauen und uns erinnern, was dort gesagt wird über den Heiligen Geist. Ich beginne mit einer Schriftstelle in Apostelgeschichte 9. Das ist eine Beschreibung damals, was dort in den Gemeinden passierte. Und dort lese ich Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost oder den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist ein Vers, der das Programm Gottes beschreibt für Gemeinde. Was Gott tun möchte, wie Gott wirken möchte in der Gemeinde. Heute leben wir in einer sehr verwirrten Zeit und viele geistliche Leiter bemühen sich alles Mögliche, sich auszudenken, um die Gemeinde relevant zu machen, wie man das heute sagt, um die Gemeinde attraktiv zu machen für die Welt. Und man bemüht sich da und tut alles Mögliche, bis hin zu Farbpsychologen, was sind die besten Farben für die Wände, damit die Gäste sich wohlfühlen und wie dick müssen die Polster sein. Und alles wird genau abgestimmt und alles muss so sein, damit irgendwie die Leute sich wohlfühlen. Aber die Gemeinde ist das Haus Gottes. Und da soll Gott wohnen. Und die Frage ist, was muss das Haus, das geistliche Haus bieten, damit Gott sich wohlfühlt? Es ist sein Haus. Er ist der Hausherr. Wir sind Gäste. Aber es geht um ihn. Was braucht er? Wie will er wirken? Wie will er die Gemeinde für die Welt interessant machen oder relevant machen oder bedeutsam machen? Und das finden wir hier in diesem Vers. Hier wird gesagt, die Gemeinde hatte Frieden. Und lass es einmal so lesen. Jeder einzelne Aspekt der Friede, sie wurde erbaut, sie wandelte in der Furcht des Herrn, sie mehrte sich. Jeder einzelne Aspekt ist ein Wirken und ein Resultat des Wirkens des Heiligen Geistes. So, die Gemeinde hatte Frieden durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die Gemeinde wurde erbaut durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die Gemeinden wandelten in der Furcht des Herrn durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn wir das so lesen, dann sehen wir gleich, ja, Gemeinde ohne Heiligen Geist, das funktioniert gar nicht. Das gibt es gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Das sind ja alles übernatürliche Dinge. Fangen wir mit dem ganz Einfachen an, was manchmal gar nicht so einfach ist. Friede. Friede kommt durch den Heiligen Geist. Wenn unser Querulantentum ins Licht kommt und wir Buße tun und davon abkehren und demütig und sanftmütig werden und belehrbar werden und willig sind, einander unterzuordnen, das geschieht alles durch den wunderbaren Heiligen Geist, und dann ist Frieden. Und solange das nicht passiert in unseren Herzen, ist kein Frieden, sondern es sind mitten in der Gemeinde Machtkämpfe, Intrigen und Grabenkämpfe und alle möglichen hässlichen Dinge, die in der Welt normal sind, aber die im Reich Gottes alles andere als normal sind, weil sie nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Friede in der Gemeinde ist so kostbar und so wichtig, und es kommt durch den Heiligen Geist, indem jeder Einzelne sich unterordnet unter den Heiligen Geist. Wenn wir uns ihm unterordnen, können wir uns auch einander unterordnen. Nicht nur der Leiterschaft, sondern jeder sich dem anderen unterordnen. Anders kann kein Friede kommen. Solange wir unseren Ego-Trip reiten, kann es keinen Frieden geben. Und wird es auch keinen Frieden geben. Und es ist traurig, dass Gemeinden versuchen, mit allen möglichen Tricks irgendwie interessant zu wirken, aber sie laden nicht den Heiligen Geist ein, und die Menschen werden nicht ermutigt, sich dem Heiligen Geist unterzuordnen. Wirklicher Friede kommt, wenn der Heilige Geist regieren darf in der Gemeinde. Dann kommt Frieden. Anders ist Frieden nicht möglich. Und Nur durch den Heiligen Geist werden wir erbaut, das heißt, wir werden stark, wir werden widerstandsfähig gegen Angriffe des Feindes, wir werden ermutigt, wir bleiben in der Zuversicht, wir bleiben in der Dankbarkeit, wir bleiben in dem Vertrauen, wir bleiben in der Hoffnung und wir haben ein Ziel vor Augen, das wir erreichen wollen und das wir wissen, dass wir erreichen können mit dem Heiligen Geist. Und die Gemeinde wandelte in der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist selber, vielleicht später werden wir noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, ist der Geist der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist ist der Geist der Furcht des Herrn. Und die Gemeinde wandelte in diesem kostbaren Segen. Und ich sage es immer wieder, wenn du das noch nie studiert hast in deiner Bibel, bitte, 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 mach ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Und wenn du das studiert hast und siehst, was die Bibel darüber sagt, dann reduziert sich deine Wunschliste auf eins. Und du weißt, ich brauche nicht 10 Dinge, ich brauche nicht 20 Dinge, ich brauche nicht 3 Dinge, ich brauche eigentlich hier auf der Erde nur ein einziges. Und das ist die Furcht des Herrn. Ich brauche ein Herz, das Gott fürchtet. Und alles andere wird mir hinterhergeworfen. Alles andere kommt. Alles, was ich brauche, kommt in mein Leben. Wenn diese Haltung da ist, durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Furcht des Herrn. Niemand weiß besser, wie man Gott ehrfürchtig begegnet und wie man Gott in einer demütigen, ehrfürchtigen Art und Weise verherrlicht als der Heilige Geist. Er kommt, er macht Jesus groß. Das ist seine Aufgabe. Und er vermittelt uns diese Herzenshaltung, die so kostbar ist und die Gott so wichtig ist und die ihm so nah ist, dass er gar nicht anders kann, als den zu beschenken, über die Maßen zu beschenken, der in dieser Furcht des Herrn lebt. Die Gemeinde wandelte in der Furcht des Herrn. Das heißt, jeder war darauf aus und jeder hatte einen heiligen Eifer, die Dinge, die Gott stören, die Gott betrüben, die Gott beleidigen, rauszutun aus seinem Leben. In seinen Beziehungen, in seinem Umgang mit anderen Menschen, aber auch in seinem eigenen privaten Leben, was er so macht vor dem Fernseher oder vor dem Computermonitor. Die Furcht des Herrn ist rein und lieblich und gewaltige Segnungen kommen durch die Furcht des Herrn. Und es ist der Heilige Geist selber, der Geist der Furcht des Herrn, der uns diese Segnungen oder diese Herzenshaltung beibringen will. Und weil all das da war, weil Frieden da ist in der Gemeinde, weil die Leute ermutigt waren, stark waren, voller Hoffnung waren, weil sie in der Furcht des Herrn wandelten, deswegen mehrte sich die Gemeinde. Was gibt es heute alles für Tricks und für Ideen und Pläne und Konzepte, wie wir Gemeindewachstum erreichen können? Hier ist der Plan, mehr brauchen wir nicht. Das ist der Plan Gottes, der hat sich nie geändert. Gott braucht keine Werbestrategen, Gott braucht nicht irgendwelche dollen Tricks oder die Stadt pflastern mit wunderbaren Plakaten oder sonst irgendwas. Gott braucht das alles nicht. Er braucht einfach nur Menschen, die sich ihm hingeben und die unter seiner Herrschaft leben wollen. Eine Gemeinde, die keinen Frieden hat, wird nicht attraktiv sein für Gäste. Sie sagen, danke, Stress habe ich schon zu Hause genug. Da brauche ich noch in die Gemeinde zu gehen. Aber wo Frieden ist, da kommen Menschen gerne hin, da fühlen sich wohl, da spüren sie, da ist gut, da kann man mal durchatmen, da ist man angenommen, da ist kein Druck und kein beurteilt werden und kein irgendwie überfordert werden oder all diese Dinge, die so in der Welt so normal sind. Wenn wir den Frieden des Heiligen Geistes haben, dann werden wir attraktiv und Menschen werden kommen und Menschen werden Hilfe und Heilung bekommen. Gemeinde unter der Führung des Heiligen Geistes, ein Ort der Heilung, wo Menschen mit ihren Wunden und Verletzungen und Deformierungen und Lasten und Fehlprägung kommen können und können all das loswerden und können wirklich in die Segnung hineinkommen, die der Herr für sie schon erworben hat. Gemeinde nach dem Plan Gottes ist ein Ort der Heilung und der Wiederherstellung. Das seelische Heilung ist, ob das körperliche Heilung ist. Gott ist ein Heiler und er gibt Heilung durch den Heiligen Geist. So, das ist das Programm Gottes. Total simpel, in einem einzigen Vers zusammengefasst. Ja. Alles ist dort enthalten, was es braucht, um eine Gemeinde zu sein, nach dem Herzen Gottes, weil es eine Gemeinde ist unter der Herrschaft, unter der Führung, der Leitung des Heiligen Geistes. Vielleicht noch ein zweiter Vers dazu, der auch unser Leben beschreibt unter dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo keine Gerechtigkeit ist, wo Menschen versuchen, aus eigener Kraft und mit schlechtem Gewissen dem wie Gott zu dienen, ist kein Frieden. Und wo kein Frieden ist, ist auch keine Freude. Das baut aufeinander auf. Wo keine Gerechtigkeit ist, kommt kein Frieden. Wo kein Frieden ist, ist auch keine Freude. Aber das Normale sollte sein, Freude im Heiligen Geist. Dass wir gesättigt sind, gestärkt sind, ermutigt sind. Dass wir einen inneren Antrieb haben. Dass wir nicht irgendwie leer sind und müde sind und in einer frommen Routine irgendwie agieren. Sondern der Heilige Geist ist unser Motor. So, je länger wir darüber nachdenken, was es alles beinhaltet, was wir alles haben durch diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, umso mehr stellen wir fest, ja, ohne ihn können wir ja gar nichts. Genau wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne den Beistand des Heiligen Geistes können wir nichts tun. All die wesentlichen Dinge, die unser Christsein ausmachen, die Gemeinde ausmachen, kommt alles durch den Heiligen Geist. Wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand die Augen aufgetan werden, er sieht seinen Zustand der Verlorenheit und er sieht, dass er einen Erlöser braucht, das kommt doch nur durch den Heiligen Geist. Vielleicht sehr stark durch Fürbitte, aber Fürbitte ist nur ein Mittel, um das Wirken des Heiligen Geistes freizusetzen. Wenn ein Mensch seinen Zustand sieht und anfängt, nach Gott zu suchen, das ist nur durch den Heiligen Geist. Wenn jemand sich bekehrt, von Neuem geboren wird, durch den Heiligen Geist. Wenn er erfüllt wird vom Heiligen Geist, anfängt diesen wunderbaren neuen Gebetssprache zu sprechen, durch den Heiligen Geist. Wenn er Einsicht bekommt, Offenbarung bekommt, wenn er Dinge versteht aus dem Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Wenn der Prediger oder der Lehrer göttliche Wahrheiten ausspricht und es berührt die Herzen der Menschen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Einfach absolut nichts. Und es ist so hilfreich und so notwendig und auch motivierend, wenn wir unsere Hilflosigkeit, unsere Abhängigkeit vom Heiligen Geist wirklich sehen. Weil je mehr wir diese Abhängigkeit erkennen, umso mehr hängen wir uns an ihn. Jemand, der denkt, ach, Job Pastor zu sein, Job Gemeindeleiter zu sein, das ist easy, das kriege ich hin. Ja, wie wird er flehen, wie wird er suchen, wie wird er sagen, Gott, ich brauche dich, bitte komm du, heute ist Sonntag, ich will dein Wort verkünden, ich brauche dich. Er wird sagen, hey, das ist easy, das habe ich studiert, das habe ich gelernt, das kann ich, habe Rhetorikkurse besucht. Er wird sich nur verlassen auf seine eigene Fähigkeit, dasselbe in Anbetung. Wenn da ein wunderbarer, ausgebildeter Musiker ist und er sagt, hey, was die hier spielen, das ist simpel, ich habe Konzerte gespielt und das ist ja hier total einfaches Zeug, das ist ABC für jeden Musiker, total einfach. Aber wie wird da die Salbung kommen? Es ist die Salbung, die den Unterschied macht. Und die Salbung kommt nur in Demut, in Abhängigkeit, in Hilflosigkeit. Anders kommt der Beistand des Heiligen Geistes nicht. Wenn wir erfüllt sind von, ich kann das schon. Wofür brauchen wir den Heiligen Geist? Wofür werden wir ihn einladen? Wofür werden wir zittern und sagen, Gott, ohne dich wird das nichts. Ich brauche dich so dringend. So, wir wollen diese Haltung der Hilflosigkeit kultivieren. Das ist das Reich Gottes, das beginnt mit denen, die geistlich arm sind. Das heißt, die wissen, die haben nichts. Die haben nichts, die können nichts, die sind nichts. Die sind nicht brauchbar für die Dinge, die Gott tun will. Gott will uns gebrauchen, aber in dieser Haltung der Abhängigkeit, in dieser Haltung der Hilflosigkeit. Dem Demütigen gibt er Gnade. So wollen wir lernen. Wirklich immer wieder uns bewusst zu machen, weil wir sind trainiert und wir haben das gelernt, einfach auf uns zu bauen. Und jetzt muss Gott dieses Selbstvertrauen abbauen und ersetzen mit Gottvertrauen. Wir können nicht uns vertrauen und Gott vertrauen, das ist nicht möglich. Entweder wir vertrauen uns oder wir vertrauen ihm. So, diese Hilflosigkeit, was in der Welt ein schrecklicher Begriff ist. Wer möchte schon da hilflos sein? Wer streckt sich danach aus? Ich möchte mehr von meiner Hilflosigkeit überzeugt werden. Du kannst heute Tausende von Euros ausgeben für ein Wochenende, wo dein Selbstbewusstsein aufgebaut wird. Aber was wir brauchen, ist ein Bewusstsein unserer Hilflosigkeit. Und das nicht, oder damit dann nicht zu versinken in Entmutigung oder in Schwäche, sondern aufzuschauen zu ihm. Er ist ja da, er ist da. Er gibt dem Demütigen Gnade. Und für alles, was wir tun im Reich Gottes, es gibt Gnade. Und je mehr wir uns unserer Hilflosigkeit bewusst sind, umso mehr können wir auch Gnade nehmen. Wir schauen aus. Und du denkst, du hast alles. Du schaust dich aus und sagst, wer hilft mir? Aber wenn du weißt, du hast nichts, du bist bettelarm, dann sagst du, okay, und wo kommt jetzt meine Hilfe her? Er ist unser Helfer. Er ist da, um uns zu helfen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben. Ein Leben zu führen zur Ehre Gottes. Der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen. Deswegen ist auch einer seiner Titel oder der, wie er genannt wird, der Helfer. Er ist der Helfer. Und er hilft dir dann, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm glaubst, dass er dir hilft. Er hilft dir nicht einfach so. Jeder Segen von Gott kommt durch Glauben. Kommt nicht einfach so, weil Gott beschlossen hat, du brauchst den und ich werde dir geben. Sondern der Segen Gottes kommt, weil wir erkennen, er ist da, er gehört mir, ich habe Anspruch darauf und ich nehme ihn jetzt für mich. Von seiner Fülle haben wir genommen. Wir müssen nehmen, nicht passiv sein. Leben im Heiligen Geist ist nicht Passivität, sondern es ist höchste Aufmerksamkeit, höchste Aktivität. Und wir nehmen jede Gnade, die da ist, für alle Aktivitäten, die es im Leben einfach gibt. Auch in normalen, praktischen Dingen des Alltags. Die Gnade ist da, die Hilfe Gottes ist da. Wenn du in dein Auto steigst, nimmst du Gnade von Gott? Hey, Autofahren in diesen Zeiten ist sehr gefährlich. Viele haben mit dem Leben bezahlt. Nimmst du Gnade von Gott? Und sagst, ach, das brauchen wir. Wir wollen nicht religiös sein. Wir wollen nicht für jeden Atemzug beten. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ist sich abhängig machen, ist ihm zu vertrauen, ist das Religiosität? Viele verachten heute diesen Lebensstil, weil sie voll sind vom Geist der Welt und voll Selbstvertrauen sind und voll eigener Stärke sind. Und für sie ist das schwächlich und erbärmlich, dass jemand sagt, hey, ich kann gar nichts ohne den Herrn. Aber das ist die Gesinnung, in der Jesus gelebt hat. Und das ist die Gesinnung, in der wir auch leben sollen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist nicht nur irgendwie ein Konstrukt. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, ich glaube noch nicht mal 2 Jahre gläubig, ich hörte eine Abhandlung über den Heiligen Geist. Und das war so trocken und das war so theoretisch und das war so leblos. Und der hätte auch über irgendwas anderes sprechen können. Das hatte gar keinen Bezug zu unserem Leben. Es war einfach nur Information. Erst viel später habe ich dann im Wort selber studiert und habe gesehen, was für ein wunderbares und wichtiges, grundlegendes Thema das ist. Also wenn ein Christ ein Leben führen will, zur Ehre Gottes, er muss Bescheid wissen über den Heiligen Geist und dann diese Informationen nehmen und daraus eine Beziehung machen zum Heiligen Geist. Eine Beziehung, ein Umgang, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist das Schlüsselwort, das Paulus uns hier bringt. Wir werden ein bisschen später dazu noch kommen. Lass uns einmal schauen, wie das am Anfang war, als Jesus auf die Erde kam und als er die Jünger trainiert hat, um sie vorzubereiten auf diese Aufgabe, dann Gemeinde zu bauen und das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Die Jünger waren mit Jesus und er hat sie gelehrt über das Reich Gottes, über den Vater im Himmel, über wie er ist und wie er denkt und wie er fühlt und was er für Absichten hat. Und sie haben wunderbare Zeit gehabt mit Jesus. Sie haben Dinge erlebt in den 3 Jahren, die haben alles gesprengt, ihre ganzen Vorstellungen. Die haben Dinge erlebt, die kannten sie nur aus der Sonntagsschule. Die alten Geschichten von Elia und Elisa und von Mose. Und auf einmal sehen sie das im Leben von Jesus. Sie sehen die Wunder, sie sehen die Kraft Gottes, sie sehen, dass Gott real ist, dass Gott wirklich mit diesem Menschen Jesus von Nazareth ist. Und sie sehen, wie er wirkt und ganz offensichtlich unter der Führung und der Leiterschaft des Heiligen Geistes konnte er Menschen berühren, Menschen heilen, Menschen freisetzen und die gehässigen Mäuler seiner Kritiker stopfen mit der Weisheit Gottes. All das durch den Heiligen Geist. Sie waren dabei, als Jesus gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Gefangenen die Freiheit zu predigen, zerbrochene Herzen zu heilen. Es ist der Heilige Geist, der auf Jesus war. In der Kraft des Geistes ging er umher und tat Wunder und hat wohlgetan. Durch den Heiligen Geist. Und dann, am Ende dieser 3 Jahre, fängt Jesus an, Dinge zu sagen, die sie gar nicht verstehen, die sie verwirren. Und er sagt, ich werde bald von euch gehen. Und wo ich hingehe, ihr könnt nicht mitkommen. Wir haben alles verlassen, wir haben unser Leben in dir anvertraut, wir haben unseren Beruf, unsere Familie, wir haben alles hinter uns gelassen, wir sind dir nachgefolgt 3 Jahre und jetzt soll das zu Ende sein und jetzt können wir nicht mitgehen, jetzt gehst du irgendwo hin, wo wir nicht mitkommen können. Und Jesus sagt, bleib ruhig, meine Geschichte ist noch nicht zu Ende, da kommt einen anderen Helfer, einen anderen Partner, einen anderen Beistand. Und dieses Wort anderen im Griechischen bedeutet von derselben Art. Sie waren in Gemeinschaft mit Jesus, wurden von Jesus gelehrt, von ihm unterwiesen, zurechtgewiesen, geprägt. Und Jesus sagt, ich gehe weg, aber es ist gut, dass ich weggehe. Es kommt ein anderer von derselben Art und der wird jetzt mit euch sein. Vielleicht haben sie nicht verstanden und gesagt, ja, wenn ein anderer kommt von derselben Art, dann wieso kannst du denn nicht bleiben? Dann haben wir doch alles schon so, wie es jetzt ist und alles ist gut. Nein, es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum war das gut für die Jünger, dass Jesus ging? Weil das, was Gott vorhatte, Gemeinde zu bauen und Evangelium an die Enden der Erde zu bringen, das konnte nicht passieren mit einem gesalbten Mann auf der Erde. Jesus als Mensch, er war Gott und er war Mensch in gleicher Weise. Aber als Mensch war er begrenzt. Er konnte nur an einem Ort wirken. Er konnte nur an einem Ort Versammlungen halten und predigen oder heilen. Und nicht gleichzeitig an 2 Orten. Aber die Jünger, durch den Heiligen Geist, der nicht ein physischer Begleiter ist, konnten an 12 Orten gleichzeitig operieren. Oder mit den 70 zusammen dann an 82 Orten gleichzeitig. In der gleichen Weise, der gleichen Kraft, wie wenn Jesus da wäre. Und wir sehen am Anfang, wie die Resultate bei den Aposteln so waren, als wenn Jesus selber da gewesen wäre. Das heißt in der Apostelgeschichte, sie haben die Kranken aus den umliegenden Dörfern von Jerusalem gebracht. Und alle wurden geheilt, sagt das Wort Gottes. Das war nach Pfingsten, Jesus war weg. Die Apostel haben gedient und sie haben dasselbe Maß an Resultate gehabt wie Jesus. Alle wurden geheilt, genau wie bei Jesus. Alle, die zu Jesus, hast du schon mal gesehen, die Evangelien? Alle, die wegen Heilung zu Jesus kamen, wurden geheilt. Nicht alle Kranken wurden geheilt, aber alle Kranken, die wegen Heilung, mit dem Verlangen nach Heilung zu Jesus kamen, wurden geheilt. Da war nicht einer, den er weggeschickt hat. Da war nicht einer, dem er so einen Schwachsinn erzählt hat. Du bist zur Ehre des Vaters im Himmel krank. Nicht ein einziger. Die Bibel sagt, alle, die krank waren, waren vom Teufel überwältigt. Das heißt nicht, dass die ganz finstere, böse, dämonisierte Menschen sind. Aber sie waren Opfer von satanischen Attacken. Überwältigt vom Teufel. Und Jesus hat gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren. Er hat keine gesund gemacht, die vom Vater im Himmel mit Krankheit gesegnet wurden. Er hat nur gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren. Warum die anderen nicht? Weil die anderen gibt es nicht. Es gibt keine Menschen, die zur Ehre Gottes krank gemacht werden. Das gibt es ja nicht in der Bibel. Und das gibt es auch nicht im realen Leben. Halleluja. So, Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, Und dann kommt ein anderer und der wird bei euch sein. Halleluja. Lass uns dann das lesen, Johannes 14. Wer nämlich liebt, Vers 15, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, so nennt er ihn hier, den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist hat viele Namen. Hier nennt Jesus ihn den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Ihr kennt ihn. Das ist eine Prophetie. Er schaut in die Zukunft, das Leben der Jünger und sagt, ihr werdet ihn kennen. Und jetzt kommt eine interessante Begründung. Denn, warum werden sie ihn kennen? Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was für eine Begründung. Sie kennen ihn, weil er bei ihnen ist und weil er in ihnen ist. Was meint Jesus? Jesus meint, wenn der Heilige Geist euch so nahe ist wie keine andere Person, ist in euch und bleibt immer da. Dann ist es ja logisch, dass ihr mit ihm Kontakt aufnehmt. Dann ist es ja logisch, dass ihr mit ihm eine Beziehung entwickelt. Dann ist es ja ganz naheliegend, dass ihr ihn mit ihm Umgang habt und durch den Umgang ihn kennenlernt. Mit ihm Gemeinschaft habt. Das ist, was Jesus sagen will. Niemand ist dir so nah wie der Heilige Geist. Jesus sitzt auf dem Thron zur Rechten des Vaters im Himmel. Aber Gott, der Heilige Geist, wohnt in dir, wohnt in mir. Was für eine merkwürdige Idee. In dir wohnt einer. Aber das ist, was die Bibel sagt. Und wenn er in dir wohnt, dann fang doch mal an, mit dem Kontakt aufzunehmen. Fang doch mal an, mit dem zu reden. Ein guter Start wäre, Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Ich brauche dich. Ich will lernen, mit dir zu leben. Es ist am Anfang schwer irgendwie, weil Jesus kann man sich vorstellen. Das war ein Mann. Ja, in den 30ern kann man sich vorstellen. Heiliger Geist, eine Person ohne einen Körper, da geht es schon los. Ja? Wie soll man sich das vorstellen? Du brauchst es dir nicht vorzustellen. Das sprengt deinen Verstand, bemühe dich nicht. Das strapaziert deinen Hirn nur zu sehr und du kommst doch zu keinen Resultaten. Es ist einfach so. Er ist eine Person, aber hat keinen Körper. Genauso wie der Vater eine Person ist und keinen physischen Körper hat. Das heißt nicht, dass er ein Nebel ist oder eine Wolke, aber er hat einfach keinen physischen Körper. Jesus ist im Himmel und hat einen Geistleib und hat einen Körper, der aussieht wie ein irdischer Körper, aber auf einem ganz anderen Niveau. Aber es ist ein realer Körper. Die Wundmale sind immer noch da. Du wirst die Wundmale sehen in den Händen Jesu, die für immer sagen, du bist mein. Ich habe dich erkauft, ich habe für dich bezahlt. Hier ist der Ausweis für immer. Halleluja. Gottes Ja ist unwandelbar. Halleluja. Halleluja. So, Jesus redet davon und er erwartet, für ihn ist das völlig normal, dass Gläubige den Heiligen Geist kennen, dass sie eine Beziehung zu ihm haben. Und wie viele Gläubige der ganzen Welt, auch in unserem Land, lesen über das hinweg und sagen nicht, ja, Jesus will, dass ich den Heiligen Geist kennenlerne. Ich muss jetzt den Heiligen Geist kennenlernen, ob ich Pfingstler bin oder nicht. Ich glaube an die Bibel, ich glaube, dass Jesus die Wahrheit gesprochen hat, also ich muss ihn kennenlernen. Auch wenn ich Baptist bin, hilft alles nichts. Ich muss ihn kennenlernen. Ja? Aber so viele Menschen und so viele Gemeinden schließen den Heiligen Geist aus. Ich kenne Gemeinden, die haben beschlossen, sie werden niemals über den Heiligen Geist sprechen, weil das bringt Unruhe. Ja, wenn der Heilige Geist kommt und das religiöse Fleisch auf einmal demaskiert wird und ans Licht gebracht wird und die Menschen aufgefordert werden, umzukehren von ihren religiösen Ego-Trips, das bringt Unruhe, natürlich. Aber das ist, was Jesus gesagt hat. Denk nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Um zu trennen, was nicht zusammengehört. Um zu trennen, Seele und Geist. Und um zu trennen, Demut und Stolz und Lüge und Wahrheit. Jesus bringt Trennung. Sie sagen, wie? Ich denke, er bringt Frieden. Wenn das Schwert des Geistes sein Werk getan hat, dann kommt der Friede Gottes. Aber der ist anders als der menschliche Frieden, wo man sagt, komm, lass uns das nicht anrühren, das bringt Unruhe. Lass uns nicht über die Vergangenheit reden, lass uns nicht über die Gemeinde reden, das bringt Unruhe. Hallo, alle ungeklärten Dinge müssen auf den Tisch. Wir können nicht es unter den Teppich kehren und versuchen, irgendwie damit zu leben. Das kann nicht funktionieren. Alle ungeklärten Dinge einer Geschichte, einer Gemeindegeschichte der Vergangenheit gehören auf den Tisch und müssen angeschaut werden und im Lichte Gottes, in seiner Wahrheit, in seiner Gerechtigkeit behandelt werden. Man kann nichts irgendwie schmoren im Dunkeln und irgendwie faulen und modern und stinken. Das ist nicht Gottes Haus. Da ist Ordnung, da ist Klarheit. Man kann sich erinnern, die Geschichte, als Israel im Abfall war, sogar der Tempel war zugenagelt. Keine Gottesdienste fanden statt und nichts. Und dann gab es eine Erweckung und dann haben sie gesagt, wir müssen wieder anfangen. Und dann haben sie als allererstes den ganzen Unrat aus dem Tempel herausgeschafft. Der Unrat muss aus dem Tempel heraus. Halleluja, weil Gott ein Gott des Friedens ist und nicht ein Gott der ungelösten Konflikte. Halleluja. So, Jesus will, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Paulus bringt dieselbe Betonung. 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ein guter Start, um eine Beziehung und eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist aufzubauen, wäre sich mal ganz entspannt in den Sessel zu setzen. Auf dein Bäuchlein zu schauen. Und dann da wohnt der Heilige Geist drin. Und dann mal anfangen zu tun, als wenn das wirklich wahr wäre, was die Bibel sagt. Der Heilige Geist, du bist da. Ich spüre dich nicht. Ich sehe dich nicht, ich erlebe dich nicht, aber ich weiß eins, du bist da. So fängt es an. Gottes Gegenwart kommt durch Glaube, durch nichts anderes. Durch Glaube. So, wir fangen an, mit ihm umzugehen, als wäre es wirklich so, wie Jesus gesagt hat. Er kommt und er wohnt in euch und er bleibt in euch. Er bleibt in euch. Manchmal müssen wir so einen aufgescheuchten Neubekehrten irgendwie trösten, der auf einmal völlige Panik hat und sagt, oh, ich weiß auch nicht, aber Gott ist nicht mehr da und der Heilige Geist ist von mir gewichen. Hallo. Dein Glaube gründet sich nicht auf Gefühle. Dein Glaube gründet sich auf Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt, er kommt und er bleibt. Amen. Er kommt und er bleibt. Und wenn du tausendmal Gefühle hast, er ist gegangen, er ist immer noch da. Und du gründest deinen Glauben auf Gottes ewiges Wort. Je mehr dein Glaube stark wird, umso mehr kannst du durch Glauben auch erfahren. Und wir sollen die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes tatsächlich erleben. Das hat nichts damit zu tun, was manche unwissende Evangelikale uns unterstellen. Wir wären süchtig nach Emotionen. Nein, wir sind voller Verlangen nach der Gegenwart Gottes und die Bibel selber redet in vielen, vielen Versen davon, dass man die Gegenwart Gottes spüren kann. Und nicht nur kann, sondern sogar soll. Paulus sagt zu den Philosophen, das ist, warum Menschen geschaffen worden sind von Gott, dass sie Gott suchen und dass sie ihn tastend fühlen. Tasten, das sagt der Philosophen. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Klatsch ins Gesicht war. Philosophen, die nur Gedankenkonzepte immer gesucht haben. Und er redet jetzt zu den Philosophen von Emotionen, von Erfahrungen, von Dingen, die sie spüren und erleben können. So ist es der Wille Gottes, dass wir Gott erleben. Eine Friede, was ist das? Das ist ein Gefühl. Aber ein Gefühl, das nicht nur gut ist, sondern das auf Tatsachen beruht. Wir haben Frieden mit Gott. Unsere Sünde ist vergeben. Wie wir vorhin gehört haben, Gott hält uns unsere Sünden nicht mehr vor. Er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Und deswegen will er auch nicht, dass wir an die Dinge, die in Ordnung gebracht sind, die wir bereinigt haben und wo wir Vergebung in Anspruch genommen haben, dass wir an diese Dinge denken. Das ist völlig unproduktiv und er will das nicht. So, der Geist Gottes wohnt in uns. Halleluja. Vielleicht einer der stärksten Schriftstellen zu der ganzen Thematik Beziehung, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nicht mit dem Pastor. Mit allen. Jeder hat ein Vorrecht und sollte dieses Vorrecht schätzen und nutzen, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Und Gemeinschaft, dieses Wort, ist eben Beziehung, es ist Hin und Her, es ist ein Geben und Nehmen, ein Austausch. Wir geben ihm etwas, er gibt uns etwas. Es ist nicht nur ein Glauben an eine Realität, die wir nicht spüren, es ist ein tatsächlicher Austausch, eine innige Gemeinschaft, Teilhaberschaft. Wir dürfen teilhaben an seiner Weisheit, an seinen Einsichten. Wir dürfen teilhaben an Dingen, die er hat für uns. Und oftmals Dinge, die er hat für uns, für andere. Er will durch uns fließen. Er will durch uns wirken. Das nennen wir die Geistesgaben. Er will durch uns reden, berühren, ermutigen, helfen, Rat geben und so weiter. All das will der Heilige Geist durch uns tun. Und es beginnt damit, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Manchmal gibt es so Lehre über die Geistesgaben, das ist so technisch, aber wo ist die Hingabe, das Vertrauen an den Heiligen Geist? All die Geistesgaben sind nichts anderes als, wir haben gelernt, sich ihm zu überlassen und er fließt durch uns. Ob das Prophetie ist, ob das ein Wort der Weisheit ist, Wort der Erkenntnis ist, der Heilige Geist fließt durch uns, er gibt uns etwas zum Nutzen, zum Segen für andere. Das sind die Geistesgaben. Er hat verschiedene Wege und Möglichkeiten, sich durch uns auszudrücken. Ich glaube, wir kommen schneller hinein in diesen Dienst des Heiligen Geistes, wenn wir uns mit seiner Person beschäftigen, als wenn wir zunächst einmal fokussieren, die Gaben. Wir brauchen eine Beziehung zu ihm und wir müssen ihn kennenlernen. Wir müssen lernen, wie sich das anfühlt, wenn er sich in uns bewegt, wenn er in uns wirkt, wenn er sich in uns bemerkbar macht. Ganz offensichtlich, wenn wir den Dienst von Paulus anschauen, er hatte eine sehr, sehr innige Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, als er durch Athen ging und er sah die ganzen Tempel für die Götzen, ja, er ergrimmte im Geist. Was für eine schöne Formulierung. Er ergrimmte im Geist. Das Problem ist, wir laufen so mit geschlossenen Augen durch die Landschaft und so wenig erlauben wir, dass der Heilige Geist uns Kommentare gibt über Dinge, die wir sehen, über Dinge, die wir in den Nachrichten mitbekommen, über Entwicklungen, die passieren. Wir erlauben viel zu wenig, dem Heiligen Geist uns seine Sicht mitzuteilen, dass das heute so unbekannt ist, dass Menschen ergrimmen im Geist. Warum ergrimmte Paulus im Geist? Weil der Heilige Geist in ihm ergrimmte. Weil der Heilige Geist protestierte und nicht einverstanden war mit diesem ganzen Götzendienst und wusste, wie viel Verderben, wie viel Zerstörung das bringen würde, diese ganzen falschen Kulte. Der Heilige Geist ist nicht gleichgültig, ist nicht passiv. Ja, das ist die pluralistische Vielfalt und das ist auch okay. Hauptsache, die beten irgendwas an. Nein, das war nicht der Heilige Geist, seine Sicht. Sondern er ergrimmte. Und wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen, dann werden wir auch mehr mit seinen Urteilen und seinen Bewertungen übereinstimmen. Und wir werden von ihm bewegt sein. Von Paulus heißt es, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Wow. Gott hat Eifer für Gemeinden. Und dieser Eifer nahm Wohnung in Paulus, ein Sünder, ein Mensch, der ganz schlimme Dinge getan hat, der sogar in seiner religiösen Arroganz und Blindheit die Gemeinden verfolgt hat, wurde von Gott umgedreht, umgepolt. Nicht nur Vergebung, sondern Transformation und kam in tiefe Übereinstimmung mit Gott. Und er erlebte ein Stück weit diesen Eifer, diese Sehnsucht Gottes, Gutes zu tun, in Ordnung zu bringen, auf Spur zu bringen, zu motivieren, auszurichten, was Gott hatte für die Gemeinde. Das erlebte Paulus in sich. Wie? Durch den Heiligen Geist. Na, wie denn sonst? Das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. So, der ganze Punkt ist, wir brauchen eine Hingabe an den Heiligen Geist. Wir müssen ihn willkommen heißen, müssen Raum machen für ihn. Das ist ein Lieblingswort in meinen Verkündigungen. Raum machen für Gott. Das steht nicht in der Bibel. Und trotzdem ist es so richtig und so wahr. Es steht, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Ja, aber Gott soll mir Raum geben. Damit er uns prägen kann, damit er uns inspirieren kann, damit er uns Dinge zeigen kann, damit er uns motivieren kann, ausstatten kann, Glauben geben kann, für bestimmte Dinge zu arbeiten, für bestimmte Dinge zu kämpfen, für bestimmte Dinge uns einzusetzen, für bestimmte Dinge, die Gott gesagt hat, in unsere Stimme zu erheben. Der Heilige Geist ruft Menschen, dass sie sich von ihm erfüllen lassen, von ihm in Besitz genommen werden können, damit sie Gefäße seiner Herrlichkeit sind. Warum haben wir heute so viele Verkündiger, die vom Zeitgeist inspiriert sind und nicht vom Heiligen Geist? Weil sie Zeit verbringen mit dem Zeitgeist und nicht mit dem Heiligen Geist. Weil sie sich prägen lassen vom Zeitgeist und nicht vom Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist will uns prägen. Und er ist imstande, egal wie finster diese Welt wird, in uns ein Licht der Hoffnung anzuzündern. Er ist imstande, weil er stärker ist. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. So, da ist Gnade. Amen. Manchmal junge Leute, sie denken, oh, ist es überhaupt noch richtig, in diese Welt Kinder zu setzen? Die Welt wird so finster und so böse und was es da alles an dämonischen Dingen gibt. Die Gnade Gottes ist da. Gott kapituliert nicht vor dem Bösen. Ja. Gott kann uns bewahren und mehr tun als das. Er kann uns zu Menschen machen, die dem Reich Gottes Schaden zufügen und die Menschen rausretten aus der Finsternis. Wir sind imstande, hier in dieser Dunkelheit mit Gott zu leben, weil er uns in uns unser Licht ist. Er ist das Licht des Lebens. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Zuversicht. Halleluja. Und weil Gott niemals entmutigt ist, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir auch nicht entmutigt sein, egal was passiert in dieser Welt. Sondern wir werden, je dunkler es wird, umso mehr Hoffnung haben. Jesus kommt bald. Das Reich Gottes wird durchbrechen. Jesus wird auf diese Erde wiederkommen. Und wir sind seine Mitarbeiter und wir bereiten ihm den Weg und rollen den roten Teppich aus. Und wir kämpfen dafür, dass er kommt. Durch den Heiligen Geist. Und weil Gott nicht müde wird, werden die, die mit dem Heiligen Geist verbunden sind und aus dieser Quelle schöpfen, auch nicht müde werden. Heute scheint das irgendwie so eine Modewelle zu werden, ja, dass alle irgendwie einen Burnout haben. Und viele Christen sind so naiv und kennen so wenig das Wort Gottes, dass sie noch die bewundern, die einen Burnout haben. Na guck mal, der hat alles gegeben und jetzt hat er Burnout und jetzt ist er irgendwie außer Gefecht gesetzt. Wer mit Gott verbunden ist, wer aus dieser Quelle schöpft, die niemals versiegt, wird niemals Burnout haben. Burnout hat jemand, der gibt, 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 gibt und niemals nimmt. Der nicht im Balance lebt zwischen Empfangen und Geben. Der hat Burnout. Und es ist Sünde, so zu tun, als wenn wir die Quelle des Heils wären und wir können geben, geben, geben. Nein, wir müssen empfangen und dann geben wir. Wir geben das, was wir empfangen haben. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn wir Durst haben, sollen wir zu ihm kommen, Johannes 7. Und dann trinken wir. Und dann trinken wir. Und dann trinken wir. Und dann wird das, was wir aufnehmen und trinken, in uns eine Quelle, die zum ewigen Leben quillt. Und dann fließen aus dieser Quelle heraus Ströme des Lebens, Ströme des Segens hin in diese Welt. Das ist Dienst. So wie beginnt Dienst? Indem wir uns dienen lassen. Dienst, wahrer christlicher Dienst, beginnt immer damit, dass wir uns dienen lassen. Dass wir empfangen. Und viele, viele Gläubige haben damit große Probleme. Sie fühlen sich gedrängt von Schuldgefühlen. Wir müssen rausgehen, wir müssen auf die Straße, wir müssen ein Programm machen, wir müssen Action machen, wir müssen dies und wir das machen. Hey, es beginnt damit, dass wir uns Gott nähern und dass wir von ihm empfangen und dass er uns erfrischt und belebt und inspiriert und er uns eine Last gibt und einen Auftrag gibt und nicht hier für rumrennen und irgendwas machen in der Hoffnung, Gott würde das segnen, sondern wir tun das, was Gott uns gegeben hat. was Gott uns gezeigt hat, wozu Gott uns geführt hat. Und dann wird es auch funktionieren. Und dann ist auch der Segen da drauf. So, wir dienen. Ob du ins Krankenhaus gehst und hast einen Krankenbesuch oder Seelsorgegespräch. Oder ob du Kinderstunde machst oder Hauskreis oder Lobpreis oder das Wort. Oder was auch immer. Jeder Dienst beginnt damit, dass dir gedient wird. Jeder Dienst beginnt damit, dass dir gedient wird. So, der große Punkt ist, wir müssen beten, Herr, lehre mich zu trinken. Ich bin in Versammlungen gewesen, wo auf eine sehr schöne, manchmal tiefe, manchmal mächtige Art und Weise die Gegenwart Gottes lagerte. Und ich habe Leiter gesehen, die nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Die völlig unentspannt waren und die in innerer Unruhe waren und in Hektik waren und die nicht sich dienen lassen konnten. Weil es Action-Typen sind, weil die ganze Betonung ist, ich mache was. Aber das Reich Gottes wird nicht mit solchen Menschen gebaut. Das Reich Gottes wird gebaut mit Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, ich habe nichts. Füll du mich und gib du mir. Und lehre mich zu trinken von diesem Wasser des Lebens. Vielleicht werden wir später nochmal zu diesem Punkt zurückkommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir können beten, Herr, lehre mich zu trinken. Lehre mich zu trinken. Weil Jesus sagt, das ist, wie man mit ihm lebt. Man kommt zu ihm und man trinkt. Und man lässt den Durst sich stillen. Das ist ein anderes Wort für Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn die ganze Vers endet mit 7:39. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist. So, was sagt er vom Heiligen Geist? Trinke vom Heiligen Geist und fließen lassen, Ströme fließen lassen. Das sagte er vom Heiligen Geist, welche empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das ist schwer für unseren Verstand zu verstehen, wenn der Heilige Geist eine Person ist. Wie kann man eine Person trinken? Bemühe nicht deinen Verstand. Du wirst keine Antworten finden, aber du kannst es einfach nehmen im Glauben. Man kann das Wasser des Lebens, man kann vom Heiligen Geist trinken. Und das hat was mit Glauben zu tun, das hat was mit Hingabe zu tun, das hat was mit Loslassen zu tun, nicht auf unsere Wichtigkeit oder vermeintliche Wichtigkeit zu schauen, ja, in dieser Martha-Mentalität überall rumzurennen und für alles zuständig zu sein. Was hat Jesus gesagt? Martha, Martha, du bist um vieles besorgt. Aber nur eines ist nötig. Nur eines, nicht das Viele, nur das eine. Was war das eine? Das eine war, was Maria gewählt hat. Zu sitzen bei Jesus, ihn anzuschauen und seine Worte zu trinken und in sich aufzunehmen. Dieses eine ist nötig. Das heißt, wir können ja nicht immer nur sitzen und nehmen und nehmen und nehmen. Wenn du eine Überdosis hast vom Heiligen Geist, wirst du sehen, wie das wieder von dir fließt. So, mach dir keine Sorgen. So, jetzt werden wir ein bisschen praktischer werden. Wie können wir lernen, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben? Eine wichtige Frage, die du, wenn der Neubekehrte sie nicht fragt, ihm fragen musst und ihn herausfordern musst. Ich bringe mal ein Zitat von einem Mann Gottes, den ich sehr, sehr schätze. Das ist schon sehr, sehr lange zurück. Über 100 Jahre zurück. Noch mehr, 150 Jahre. Torrey. Schon mal von Torrey gehört? Ein Mann Gottes, Torrey. Und er schreibt, hier habe ich das aus seinem Buch abgeschrieben, es ist von größter Wichtigkeit, dass wir den Heiligen Geist als Person kennen. Wenn du dir den Heiligen Geist, wie so viele Christen es tun, nur als Einfluss oder Kraft vorstellst, wirst du dich ständig fragen, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und Gebrauch von ihm machen. Aber wenn deine Vorstellung von ihm der Bibel entspricht, wenn du in ihm eine Person göttlicher Majestät und Herrlichkeit siehst, wird deine Frage lauten, wie kann der Heilige Geist mich bekommen und gebrauchen? Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Was für ein fantastisches Zitat. Kommt aus dem Buch von Torrey über den Heiligen Geist. eine Person göttlicher Majestät und Herrlichkeit. Und das ist der Heilige Geist. Ich denke, du weißt schon, das müssen wir jetzt nicht aus der Bibel beweisen, dass der Heilige Geist Gott ist. Nicht wahr? Das weißt du schon. Ja? Der Heilige Geist ist Gott. Jesus ist Gott. Vater ist Gott. Alle zusammen sind Gott. Das ist der dreieinige Gott. Und das kann jeder, der seine Bibel aufmerksam mit offenen Augen und Ohren studiert und Herz vor allen Dingen, kann das erkennen. In Klammern, ich bin gerade in einer theologischen Auseinandersetzung mit einem charismatischen Katholiken. Und er behauptet in seinem Buch, also die Dreieinigkeit kann man da nicht aus der Bibel ersehen. Dazu brauchen wir das Lehramt der Kirche, die uns sagt, dass es so ist. Ich sage, ach, hallo, hallo. Ich habe jahrzehntelang nichts von katholischer Kirche und ihrer Lehre gewusst, aber als ich neu bekehrt war und die Bibel studiert habe, ich habe sofort gesehen, Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott und der Vater und alles zusammen bilden das, was wir Gott nennen. Die Dreieinigkeit, auch wenn dieses Wort Dreieinigkeit in der Bibel nicht vorkommt. Ja. Die Lehre, das Konzept der Dreieinigkeit ist zutiefst biblisch. Und heute gibt es verwirrte Christen, die behaupten, das ist uns untergejubelt worden von der katholischen Kirche. Hallo. Das sind Leute, die sind mehr auf Verschwörungstheorien aus, als auf das Wort Gottes. Und sie kennen ihre eigene Bibel nicht. Die Bibel ist so absolut klar. Der Heilige Geist ist Gott. Paulus nennt ihn Herr. Ich dachte, Jesus ist der Herr. Ja, Jesus ist der Herr. Der Heilige Geist ist der Herr. Er übt hier die Herrschaft Gottes aus. 2. Korinther 3, 17 oder 18. Der Geist ist der Herr. Der Geist regiert in der Gemeinde. Der Geist ist Gott. Er ist der Herr. Und der einzige Grund, warum Menschen auf solche Ideen kommen, ich habe solche schon getroffen oder davon gehört, dass es solche Gemeinden gibt auch, ja, die den Heiligen Geist als einen Einfluss, als eine Kraft sehen, so wie elektrischer Strom. Der einzige Grund, warum sie das glauben, weil sie mehr an ihre Tradition glauben, als an die Heilige Schrift. Sie kennen die Bibel nicht. Und das ist gefährlich. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Was ist die Kraft Gottes? Der Heilige Geist. Die Schriften und der Heilige Geist, das gehört immer zusammen. Wo wir die Schriften nicht ehren als von Gott und als obersten Maßstab anerkennen, kann auch der Heilige Geist sich nicht wohlfühlen. Und darum hast du keine Gegenwart Gottes in Gemeinden, die das Bibel als Wort Gottes in Frage stellen. Du hast keine Gegenwart Gottes. Das, was wir vorhin so genossen haben, diesen Frieden, dieses Angenehme, dieses Wohltuende, das findest du da nicht. Das ist eine Kälte, das ist eine Trockenheit, ja, staubtrocken. Ist die Atmosphäre und sind die Predigten. Aber Gott ist lebendig, Gott ist saftig, Gott ist Leben, Gott ist real und ermutigend und inspirierend. Das ist, wie Gott ist, das ist sein Wesen. Staubtrocken gehört nicht zu seinen Qualitäten. Halleluja. So, der erste Punkt. Ich habe 1, 2, 3, 4 Punkte, über wie wir lernen, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Punkt Nummer 1. An erster Stelle das Wort Gottes. Wir studieren, was die Bibel sagt über den Heiligen Geist. Wir schauen uns das an, was wir dort finden, was dort Jesus selber sagt über den Heiligen Geist. Ich lese mal ein Zitat von Dr. Cho, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, aber ein Mann Gottes, den Gott in Korea und weltweit sehr, sehr gebraucht hat. Und er hat ein Buch geschrieben, Mein Partner, der Heilige Geist. Und hier beschreibt er, wie er seine Beziehung begann mit dem Heiligen Geist. Das ist eins seiner großen Themen gewesen, die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Also hier schreibt er: Ich kehrte häufig zu den Bibelstellen zurück, in denen ich las, dass der Heilige Geist kam, um für immer bei uns zu bleiben. Johannes 14, 16. Dass er uns an alles erinnert, was uns im Wort gesagt ist. Johannes 14, 26. Dass er Jesus bezeugt. Johannes 15, 26. Dass er uns in alle Wahrheit leitet. Johannes 16, 13. Dass er uns das Zukünftige offenbart. Johannes 16, 13. Und dass er in allen Stücken Jesus verherrlicht und diese Herrlichkeit den Gläubigen sichtbar macht. Johannes 14, 16. Eines Tages sprach der Heilige Geist in meinem Herzen: Wenn du willst, dass deine Gemeinde wächst, musst du eine größere Gemeinschaft und Freundschaft mit mir entwickeln. Predige über den Heiligen Geist nicht nur als eine Erfahrung. Er ist eine ehrfürchtige Person. Entwickle eine Gemeinschaft und Freundschaft, indem du in meiner Gegenwart nach dem Gebet wartest. Ich will auch zu dir sprechen. So, das ist, wie es beginnt. Wir finden heraus, was die Bibel sagt über den Heiligen Geist. Und dann nehmen wir diese Dinge erstmal an, aber dann machen wir etwas anderes noch, etwas Weitergehendes. Wir gehen mit diesen Wahrheiten zum Heiligen Geist. Du sagst ja, wie mache ich das? Ganz einfach. Er ist da, er ist in dir. Benimm dich einfach so, als wenn er da wäre. Fang an, mit ihm zu reden. Und sag du ihm, was du in deiner Bibel über ihn gefunden hast. Sagst du ihm, ich denke, die Bibel ist eingegeben vom Heiligen Geist, da wird er ja die Dinge noch wissen, oder nicht? Du musst es nicht ihm sagen, um ihn zu erinnern, was er weiß und was er geschrieben hat. Du sagst es ihm in einer Weise, das ist über dich gesagt, Heiliger Geist, du bist mein Helfer. Ich glaube dir. Ich entscheide mich, das anzunehmen. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Du bist mein Helfer. Du bist mein Tröster. Du bist meine Weisheit. Du bist der, der mich in alle Wahrheit führt. Du bist der, der mich leiten will. Ich glaube dir das. Ohne jegliche Substanz von Gefühlen. Sag einfach Fakten und verbinde Fakten mit einer Entscheidung. Und sagt, das nehme ich, das gehört mir, das soll ich erleben und das werde ich erleben. Und es ist seine Sache, sich selber dir real zu machen. Du musst ja nicht, ja, wie wird sich das anfühlen, wenn der Heilige Geist sich mir offenbart? Versuch nicht, deinen Verstand zu strapazieren. Er kann darauf keine Antwort geben. Weil der Verstand ist geprägt von dieser Welt und er weiß nichts vom Heiligen Geist. Der Verstand kann dir keine Antworten geben. Nimm es einfach im Glauben. Der Heilige Geist wird diese Dienste, die du findest in seinem Wort, dir geben. Er wird sich dir so erweisen. Du wirst ihn so erleben. Sag ihm das, dass du das glaubst, dass du das erwartest. Sag ihm, dass du ein Recht hast, das zu erleben. Wie Recht, Kind Gottes, ich bin doch Sünder. Du hast nicht ein Recht wegen deiner schrecklichen Vergangenheit. Du hast auch nicht ein Recht auf irgendetwas von Gott, wegen deines jetzigen Bemühens, brav zu sein. Aber du hast ein Recht darauf in dem Sinne, er hat versprochen, dass er so sich dir zeigen wird. Und wenn er sagt, ja, jetzt mach rein menschlich, ja, ich verspreche dir jetzt, also das ist nur Theorie, ja. Nach dem Meeting lade ich dich ein in ein teures Restaurant. Theorie, also das ist nur fiktiv, ja, bitte. Ja? Und dann kommst du hinterher und sagst du, also wie ist es jetzt, dürfte ich dich bitten, ich meine, ich verdiene es ja nicht und ich mag es kaum irgendwie dich zu erinnern, aber war da nicht irgendwas mit Restaurant? Nein, du gesagt, du hast mir versprochen, weil du gesagt hast und weil ich davon ausgehe, dass du dein Wort hältst, deswegen ab ins Restaurant, ich habe schon eins ausgesucht. Kühnheit kommt aus der Gewissheit, der andere meint, was er sagt, nicht aus deinem Verdienst. Es geht nicht darum, ob du das verdienst, die Einladung zum Restaurant. Du hast ein Recht darauf, weil es dir versprochen wurde. Verstehst du? Und in dem Sinne hast du ein Recht darauf, den Heiligen Geist zu erleben. So hör auf, diese kleinen Brötchengebete zu beten. Ah, ich bin ja unwürdig und vielleicht, wenn doch irgendwie in deiner großen Gnade es möglich wäre, eigentlich verdiene ich es ja nicht. Du bekommst es nicht, weil du es verdienst oder weil du es nicht verdienst. Du steht es zu, weil Gott es versprochen hat. Deine Kühnheit, dein Glauben, deine Entschiedenheit kommt aus der Tatsache, Gott ist wahrhaftig. Du kommst ihm mit seinem Wort und sagst, du hast gesagt. Und deswegen ist es wahr und deswegen glaube ich es. Und deswegen werde ich es erleben. Deswegen habe ich einen Anspruch darauf. Warum haben Familien mit kleinen Kindern Anspruch auf Kindergeld? Weil sie so brave Kinder haben? Weil sie so gute Staatsbürger sind? Nein, weil der Staat zugesagt hat, das steht dir zu. Wir als Staat haben beschlossen, das gehört dir. Und dann kommst du hin, ganz kühn, und sagst, hier ist meine Bankverbindung, bitte überweisen. Dürfte ich vielleicht auch, meine Nachbarn haben auch Kinder gekriegt, könnte es vielleicht, ich muss ja nicht so viel sein, nur ein bisschen. Die werden dich angucken auf dem Amt und sagen, schon mal beim Arzt gewesen, ist alles in Ordnung mit ihm? Wenn es dir versprochen ist, ist es dein Recht, es steht dir zu. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, sinnvoll darauf zu reagieren. Du gehst hin und du forderst es an. Wenn religiöse Menschen so etwas hören und hören, wie Leute so mit Gott reden, die zucken zusammen und sagen, wo bleibt da die Ehrfurcht? Ist das Ehrfurcht, wenn Gott gesagt hat, das werde ich tun, sagen, Gott, ich verdiene es nicht, ich weiß nicht, ob du es wirklich gemeint hast, könnte ich vielleicht ein bisschen davon. Das ist keine Ehrfurcht. Das ist ein jämmerliches Missachten der Treue Gottes und bringt ihm keine Ehre. Aber sagt, Vater, du hast gesagt, Jesus, du hast gesagt, der Heilige Geist wird mich in alle Wahrheit leiten. Also bitte, auf! So, wir kommen mit Kühnheit. Und die Kühnheit und die Gewissheit kommt auf der Grundlage des Wortes. Du musst wissen, was das Wort Gottes sagt über die Dienste, die vielfältigen Dienste des Heiligen Geistes. Und dann kommst du und in einer ehrfürchtigen Haltung sagst du ihm, dass du weißt, dass das dir zusteht, dass du weißt, dass du das erwarten darfst, dass du weißt, dass du das erleben wirst. Und du öffnest dich. Und weil du es glaubst, wirst du danken, bevor du es erlebst. Wenn du mir glaubst, mit diesem Versprechen, mit dem Song, dann sitzt du jetzt schon da und sagst, danke. Also erst mal sehen, ob er das wirklich so meint. Dann behandelst du mich als jemand, der leere Versprechen gibt. So, wir danken, bevor wir es erleben. Wir danken, der Heilige Geist, du bist mein Tröster, du bist mein Helfer, du bist der, der mir all diese wunderbaren Dinge gibt, die mir versprochen sind im Worte Gottes. Ich danke dir dafür. Bevor du es erlebst, fängst du schon an zu danken. Das ist der Beweis, dass du es wirklich glaubst, dass du es wirklich ernst meinst. Und noch einmal, alle Dienste des Heiligen Geistes kommen durch Glauben. Alle Dienste kommen durch Glauben. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Wir müssen glauben, dass er treu ist, dass er wahrhaftig ist, dass er sein Wort hält. Wir müssen glauben, dass er wirklich so ist, wie die Schrift ihn beschreibt. Vor vielen, vielen Jahren gab es eine Situation, wo ich gerade mich vorbereitet habe auf einer Dienstreise nach Zentralasien und ich sollte dort auf einer Bibelschule sprechen und eine ganze Woche lehren, was ich sehr, sehr gerne tue. Aber in den Tagen unmittelbar vor der Abreise passierte etwas für mich sehr, sehr Dramatisches und ich habe eine riesige Enttäuschung erlebt. Ein Mensch, der mir sehr, sehr nahe stand, dem ich hundertprozentig vertraut habe, musste ich feststellen, hat auf einmal auf eine sehr, sehr gemeine und hässliche Art und Weise hinter meinem Rücken gegen mich geredet. Das war das erste Mal, dass ich so einen Verrat erlebt habe. Und das war so tief und so schlimm. Und es hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich, von einem Moment auf den anderen, als ich das gehört habe, ich fühlte mich wie bettreif, krankenhausreif oder sanatoriumsreif oder irgendwas. Ich war völlig ausgenockt. Und meine Frau packte Koffer für die Reise nach Zentralasien, wo ich eine Woche lehren soll auf der Bibel. Ich dachte, eine Woche. Das ist unmöglich in diesem Zustand, wie ich jetzt bin. Ich kann überhaupt nicht, kann ich eine Stunde lehren, nicht eine ganze Woche. Absagen geht nicht. Da gibt es ein Wort, Wir sind ja von denen, die ja, ja sagen und nicht ja, nee, hab mir anders überlegt. Ja, ja, unser Ja ist ein Ja und das bleibt dabei. So gab es nur einen Ausweg. Gott muss irgendwas tun. Gott muss irgendwie mir helfen. Und seelisch verwundet und fast todkrank, irgendwie setze ich mich ins Flugzeug, sage so, jetzt habe ich noch so und so viele Stunden Flug, Heiliger Geist, du musst jetzt kommen. Ich brauche dich so, so, so dringend. Du bist mein Tröster. Ich brauche dich. Komm. Und habe die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als mich hingegeben, mich geöffnet für den Heiligen Geist und sehnlichst erwartet, dass er kommen würde und würde mir helfen. Und er hat es getan. Und als ich da ankam in Zentralasien, war ich schon irgendwie halbwegs wieder innerlich auf den Beinen. Und nach dem ersten Tag in der Bibelschule ging nach Hause und war so dankbar, dass ich den überlebt hatte. Und dann kam der Heilige Geist in der Nacht und kam so stark und so, so tief und so tröstend und so aufbauend und so ermutigend. Und ohne dass ich mich anstrengen musste, floss einfach Vergebung zu dieser Person, die mir so nahe stand und mich so verraten hatte. Und die Gegenwart Gottes war so köstlich, dass ich nicht einschlafen wollte, weil es so gut war, weil ich dachte, Mensch, davon muss ich mehr mitnehmen. Und jede Nacht kam der Heilige Geist. Und nach einer Woche Aufenthalt, ich war sowas von fit und wiederhergestellt und ermutigt und gestärkt, dass ich gedacht habe, wow, gut, dass ich gefahren bin. Ich hätte einen Brief schreiben können, eine E-Mail, Leute, ich bin kaputt, ich kann nicht, ich komme ein andermal, aber das geht nicht. Wir sind im Wort. Und Gott ist mit uns. So, das ist real. Das ist nicht eine Geschichte aus dem Buch, die ich gelesen habe. Die habe ich selber erlebt. Ich weiß, wie real der Tröster ist. Niemand, singen wir, niemand berührt mein Herz so wie du. Kennst du diese Zeile aus dem Lied? Ja. Das ist real. Das ist wahr. So können wir und so werden wir den Heiligen Geist erleben, wenn wir es wollen und wenn wir es brauchen und uns nach ihm ausstrecken. Halleluja. Wunderbar. Halleluja. Er ist der Geist, der lebendig macht. Und lebendig ist mehr als nur dein Puls schlägt und dein Atem funktioniert noch. Und lebendig heißt, mit Leben aus Gott anfüllen. Er ist der Geist des Lebens, der Geist, der lebendig macht. Paulus sagt, der Buchstabe tötet, und der Geist macht lebendig. Und mit keinem Gedanken irgendwie gespielt hat, das Wort sei nicht wichtig. Das ist nicht, was er sagen will. Manche moderne Christen heute, die das Wort verachten, ja, beziehen sich darauf und sagen, siehst du, der Buchstabe, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Erfahrung. Ohne Hingabe an das Wort, womit wir auch den Heiligen Geist ehren. Das Wort kommt vom Heiligen Geist. Das ist Geist ausgehaucht, sagt es die Schrift. Ja. Schrift ist von Gott ausgehaucht. Ja. Wo die Schrift nicht geehrt wird, fühlt sich auch der Heilige Geist nicht wohl. Sollen wir eine Gemeinde sein wollen, wo der Heilige Geist zu Hause ist, wir müssen die Schrift ehren. Wir dürfen niemals zulassen, dass ein Keil, ein theologischer Keil getrieben wird zwischen der Schrift und dem Heiligen Geist. Und es gibt so Leute, die sind nur auf Erfahrung aus und die wollen nur das Übernatürliche und sie experimentieren und machen alle möglichen Dinge ohne Fundament im Wort Gottes. Halte ich für extrem gefährlich. Weil es gibt übernatürliche Bereiche, die kommen nicht aus dem Heiligen Geist. Nicht alles Übernatürliche ist aus dem Heiligen Geist. So einfach zu experimentieren, ja, irgendwelche dummen Spielchen zu machen, ja, Münzen zu nehmen und an die Wand und zu hoffen, die bleiben an der Wand kleben oder solche. Unser Glaube gründet sich auf das Wort und nicht auf Erfahrungen. Die Hingabe an das Wort Gottes ist der direkteste Weg zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Aber wir bleiben beim Wort nicht stehen, sondern wir benutzen das Wort als etwas, was uns zum Heiligen Geist bringt. Wort und Geist, eine Formulierung, die sehr in Verruf geraten ist in Deutschland. Aber die so extrem das aussagt. Ja. Mächtig in den Schriften, brennend im Geist. Mächtig in den Schriften, brennend im Geist. Das war Apollos. Apostelgeschichte, ich glaube 18. Mächtig in den Schriften. Was heißt mächtig in den Schriften? Er konnte mächtig viele Buchrollen tragen. Oder was heißt mächtig in den Schriften? Er war bewandert, er kannte sich aus im Worte Gottes. Und hat die Schrift genommen als einen Weg zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie kann man das tun? Indem man die Bibel liest und sagt, Heiliger Geist, das ist ja dein Buch. Das kommt ja von dir. Und ich brauche dich, um zu verstehen, was wirklich gesagt ist. Von Jesus heißt es in Lukas 24, als der auferstandene Jesus dann Jüngern erschienen ist, dort heißt es, er öffnete ihnen die Schriften. Er öffnete ihnen die Schriften. Und du weißt, damals haben sie ja nicht Bücher gehabt, sondern einzelne Rollen. Also da war dann Jesaja, das war so ein Mordsding, ja, so dick. Und dann konnte man das immer ausrollen, da wieder einrollen und immer so ein Stückchen hatte man dann so zum nächsten. Das heißt, er öffnete ihm die Schriften, er hat dann so einen Bollerwagen hinter sich hergezogen mit lauter Schriftrollen. Da hat er gesagt, jetzt nehmen wir mal den Jesaja, hat dann den Jesaja irgendwie ausgebreitet und dann den Mose oder irgendwas. Was heißt, er öffnet die Schriften. Die Bibel erklärt die Bibel, nicht das katholische Lehramt. Die Bibel erklärt die Bibel. Und in diesem Fall ist es besonders einfach, weil die Antwort ist gleich im selben Kapitel. Manchmal ist die Antwort ganz woanders. Du hast irgendwas, was du nicht verstehst, ja? Und die Antwort ist ganz woanders. Wie soll ich denn das finden? Wer sucht, der findet. Und erlaube dem Heiligen Geist, dir die Bibel zu erklären. Niemand weiß besser als der Heilige Geist. Ich sage immer, die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Ein Satz, den ich einmal geprägt habe vor über 30 Jahren, finde ich immer noch genial. Ja, ist kein Copyright drauf, darfst du auch benutzen. Das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Dort sind wir in Gefahr, die wildesten Dinge aus der Bibel zu holen, weil wir da unsere Ideen und unsere komischen Konzepte irgendwie reinmogeln und versuchen, die dann da zu finden. Redlicher Umgang mit den Schriften ist nicht, wir bringen unsere Ideen in die Schriften, sondern wir kommen mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Verstand und wir erlauben, dass der Heilige Geist seine Wahrheiten uns mitteilt. So, in Lukas 24, ein paar Verse weiter, kommt noch einmal eine Situation, Jesus erscheint wieder den Jüngern und dann kommt die Formulierung ganz ähnlich, mit Öffnen und Schriften, aber ein bisschen anders. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Und das, was Jesus damals, der Auferstandene, bevor er zum Himmel gefahren ist, den Jüngern getan hat, das tut heute der Heilige Geist. Das ist der Dienst und die Aufgabe des Heiligen Geistes. So, bevor du deine Bibel aufmachst, nimm doch einen kurzen Moment und sag, auch wenn ich Abitur habe, falls du hast, ja, das berechtigt mich noch lange nicht zu behaupten, das und das sagt die Bibel. Oder ich verstehe jetzt die Bibel. Du brauchst den Autor, du brauchst seine Kommentare, seine Eingebung, seine Offenbarungen. So wende dich doch an den Autor und sag, Heiliger Geist, jetzt gehe ich in die Bibel. Du alleine weißt, was das bedeutet. Du alleine kannst diese Druckerschwärze zu einer saftigen, kräftigen, überführenden, motivierenden, inspirierenden Realität in meinem Herzen machen. Nur du alleine. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich brauche jetzt dich. Und Jesus hat versprochen, du wirst mich in alle Wahrheit leiten. Wir leben in einer Zeit der Geringschätzung von Wahrheit. Ich war in einer Gemeinde und ich habe selten eine charismatische Gemeinde gesehen mit so viel Durcheinander und so vielen verschiedenen Richtungen und Gruppierungen und Also es war ein unglaubliches Durcheinander. Und das Motto der Gemeinde hieß, wir brauchen nicht Lehre, sondern Leben. Das klingt auf den ersten Blick erstmal toll. Ja, Leben, richtig, ja, aus der Fülle, richtig. Ja. Aber wenn du ein bisschen nachdenkst, wo kommt Leben her? Leben kommt aus dem Wort Gottes, aus der Wahrheit, aus den Ordnungen Gottes. Wenn da keine Ordnungen Gottes sind, dann wird da alles andere sein, aber nicht Leben. Chaos wird da sein, und genau das hatten sie. Und das Motto der Gemeinde war Geringschätzung von Lehre. Und deswegen alles so prophetisch und alles so pseudo-interessant, aber ohne Power, ohne Klarheit, ohne Ordnung, ohne Frieden. Lieben, wir brauchen die Wahrheit und der Heilige Geist ist uns gegeben, uns in aller Wahrheit zu führen. In alle Wahrheit, nicht in einiger, in alle. Alles, was wir brauchen. Was meint alle? Alle meint alles. Nee, vorsichtig. Alle meint nicht alles. Wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet, dann bedeutet das, alles, was wir brauchen, um jetzt hier auf der Erde ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. All das, was du brauchst, das wird der Heilige Geist dir geben aus dem Buch. Nicht alles über Gott. Es gibt unendlich viele Einsichten und Wahrheiten über Gott, die würden dich nur hilflos überfordern und die helfen dir nicht, um hier jetzt ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, und Gott belästigt dich nicht damit. Weil er sagt, das würde deine Festplatte sprengen, das bringt dein Gehirn zum Crashen. Ja, das kriegst du nicht gebacken, das passt da nicht rein. So Gott in seiner Gnade sagt, du pass auf, später haben wir Ewigkeiten Zeit und ich erkläre dir alles, was du wissen willst. Alles. Wie man Galaxien macht, wie man die zusammenmeldet, alles erkläre ich dir. Aber später, jetzt konzentriere ich darauf, wie kann Christus in dir Gestalt gewinnen? Wie kannst du wachsen in Demut? Wie kannst du lernen, fest zu sein im Glauben an Gott? Wie kannst du lernen, siegreich zu sein über Sünde, Versuchung zu widerstehen? Das sind die Dinge, die du hier brauchst. Und in seiner Gnade, alles heißt nicht alles. Alles heißt alles, was du hier brauchst. Das gibt uns der Heilige Geist. So, wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht überfordert. Wir sagen nicht, oh, ich verstehe das alles mit der Bibel nicht. Der Heilige Geist gibt uns Verständnis. Und ich kenne Leute, die suchen sich die schwierigsten Bibelstellen raus, wo es zig verschiedene Meinungen darüber gibt. Und dann kommen sie, was sagst du hierzu und was sagst du dazu? Ich sage, pass mal auf. Wie wäre es, wenn du anfangen würdest, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die du schon verstanden hast. Und die Dinge, die du noch nicht verstanden hast, die fraglich sind oder die dir ein Rätsel sind, die stell doch aufs Regal und kümmere dich um das, was Gott dir jetzt offenbart hat. Und wenn du damit umgehst und wenn du lernst, das in dein Leben hineinzunehmen, wirst du im Laufe der Jahrzehnte mehr bekommen. Ja? Aber ich könnte hier viele, viele Schriftstellen dir vorlesen, wo ich sage, keine Ahnung, was das bedeutet. Null Schimmer. Du sagst, wie, du bist Bibellehrer und du sagst mir, da gibt es Bibelstellen, die du nicht verstehst. Ja, massenweise. Und du verstehst sie auch nicht. Aber wir schauen auf das, was schon gegeben ist und gehen damit treu um und dann gibt es mehr. Und die Bibel ist nicht ein intellektuelles Knobelbuch. Ja, wo man so, die einen machen irgendwie, wie heißt das, so Kudo oder Kudo so oder weiß ich nicht, oder Kreuzworträtsel oder irgendwas und du machst die Bibelgeheimnisse irgendwie. Hey, geh mit den Dingen, die der Heilige Geist jetzt offenbart. Was ist Wahrhaftigkeit? Was ist Demut? Was ist Furcht des Herrn? Was ist ein dienendes Herz? Und diese praktischen Fragen, die bringen dich weiter. Die machen mehr Raum und wenn Gott will, dass du noch andere Dinge bekommst, dann wird es sie dir geben. Aber es fängt mit den praktischen, grundlegenden Dingen in deinem Leben an. So wollen wir wirklich auf eine konstruktive Art und Weise unter der Leitung des Heiligen Geistes mit der Bibel umgehen und ihm glauben. dass man das verstehen kann. Manche Leute sagen, ja, Buch der Offenbarung verstehe ich nicht. Das kann kein Mensch verstehen. Okay, dann liest es wenigstens. Weil schon eine Verheißung darauf ist, wenn du das nur liest. Da ist schon Segen versprochen, wenn du das nur liest. Und warum willst du da rangehen mit dieser Haltung? Das kann ja kein Mensch verstehen. Wenn Gott uns die Offenbarung gegeben hat, dann muss die auch verständlich sein. Dann muss es auch einen Sinn machen. Und dann muss es auch eine Bedeutung haben für dich. Wie können wir ein Stück von Gott nehmen und sagen, das versteht man nicht und das brauche ich nicht? Dann hätte es Gott uns nicht gegeben. Und wenn du wenigstens die eine Geschichte verstehst in Offenbarung, Jesus ist Sieger, Jesus kommt wieder, am Ende Teufel weg, Jesus hier. Wenn du das verstehst, dann hast du schon viel verstanden. Halleluja. Und die Symbole werden erklärt. Die sind nicht komisch und seltsam und nicht verständlich. Die werden erklärt. So all das kommt, diese Verworrenheit und dieses Komplizierte, kommt, wenn wir nicht wie ein Kind daran gehen und sagen, ich habe einen Lehrer und der ist extrem kompetent. Und meine Hoffnung liegt nicht auf meiner schwachen Erkenntnisfähigkeit. Meine Hoffnung liegt auf seiner genialen Lehrfähigkeit. Vertrauen ihm und er führt uns in alle Wahrheit. Und warum ist das so wichtig? Weil Wahrheit frei macht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Es gibt keine Sündenbindungen, die nicht geknackt werden durch den Dienst des Heiligen Geistes, der das Licht der Wahrheit gibt. Mir ist ganz egal, was das ist. Zwanghafte Selbstbefriedigung, Pornografie oder Fluchen oder Zorn oder nimm, was du willst. Wenn das Licht der Wahrheit scheint, kommt Freiheit und die Ketten fallen. Die Ketten fallen oder chronische Ablehnung oder Selbstzweifel oder sich ritzen und sich verhungern lassen oder sich dick fressen oder was auch immer. Es gibt keine Bindungen, die der Heilige Geist durch die Wahrheit nicht knacken kann und will. Er ist der kompetenteste und beste Seelsorger, den man sich vorstellen kann. Und er hat gesagt, ich führe euch in alle Wahrheit. Und wir wollen lernen, wie Wahrheit Menschen frei macht und die Gemeinde soll ein Ort der Heilung werden. Ich sage dir, wenn sich das rumspricht, dass hier Magersüchtige frei werden, dass hier Dämonisierte frei werden, dass hier Leute, die mit Selbstmordfantasien irgendwie rumgehen, dass sie frei werden. Wenn sich das rumspricht, du brauchst keine Werbeflyer auszuteilen. An jedem Ort der Heilung schickt der Herr die Kranken hin. Wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen lernen, wie Menschen durch Gott, durch die Wahrheit, durch sein Wort heile werden. Und die Gemeinde soll ein Ort der Heilung werden. Halleluja, Halleluja. Durch den Heiligen Geist. Ich glaube, ich habe schon